True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Die Überfallserie beginnt auf dem Parkplatz bei IKEA im Kölner Stadtteil Godorf. Ein maskierter Mann bedroht das Sicherheitspersonal eines Geldtransporters mit einer Maschinenpistole. Die Täter erbeuten über 75.000 Euro und flüchten in einem gestohlenen BMW. Den Wagen findet man später etwa 3 Kilometer entfernt. Die Täter haben ihn angezündet. Dass der Mann mit der Maschinenpistole bereit ist, auf seine Opfer zu schießen, macht er beim nächsten Überfall deutlich. Bei einem Raubüberfall am Flughafen schießt er dem Sicherheitsmann eines Geldtransporters ins Bein. Das Opfer war der Aufforderung, sich hinzulegen, nicht schnell genug nachgekommen. Er war nach 2 Hüftoperationen beeinträchtigt. Im Prozess gegen den Schützen wird er als Nebenkläger auftreten, aber dessen Ende nicht mehr erleben. Der Mann stirbt im Oktober 2023. Der Schuss hat mir einen großen Teil meines restlichen Lebens genommen, hatte er zuvor im Zeugenstand gesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Zum zweiten Teil unserer Doppelfolge über den Berufsverbrecher Thomas Drach. Heute geht es um den Kölner Mammutprozess gegen den Täter, der im Januar 2024 nach 100 Verhandlungstagen zu Ende ging. Über die Entführung des Hamburger Wissenschaftlers und Millionenerben Jan-Philipp Remsma im Jahr 1996 haben wir bereits ausführlich in der letzten Folge gesprochen. Sabine Rückert hat im Interview den Fall als die Entführung schlechthin in der deutschen Kriminalgeschichte bezeichnet. Drach wurde 2 Jahre später in einem Hotelzimmer in Argentinien verhaftet. Er hatte sich und den Ort, wohin er geflohen war, bei einem überwachten Telefonat verraten. Thomas Drach wurde in Hamburg verurteilt. Bis 2013 saß er im Gefängnis. Irgendeinen abschreckenden oder resozialisierenden Effekt hat diese Haft nicht gehabt. Genau wie nach seiner ersten Haftstrafe, die er bereits als 22-Jähriger verbüßen musste, zeigte sich der Remsma-Entführer wenig geläutert. Spätestens am 24. März 2018 wird er wieder straffällig. Das ist der Tag des Überfalls auf den Geldtransporter bei IKEA. Ein Jahr später, im März 2019, wird ein Geldtransporter am Flughafen überfallen. Dazu Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und des Express aus dem März 2019.
Die Tat war minutiös geplant. Die Täter gingen äußerst brutal vor. Gegen 9 Uhr morgens sprangen 3 in schwarz gekleidete maskierte Gangster aus dem schwarzen Audi und raubten einen Geldtransporter am Busbahnhof nahe dem Terminal 2 des Köln-Bonner Flughafens aus. Die Sicherheitsleute hatten kurz zuvor Einnahmen vor den Geschäften im Flughafen abgeholt. Die Täter stürmten auf die beiden Sicherheitsmänner zu und bedrohten sie mit Maschinenpistolen. Plötzlich gaben die Täter mehrere Schüsse ab. Das Opfer wurde am Bein getroffen und brach blutend zusammen.
Ein Polizist, der nur ein paar Sekunden nach dem Überfall hinzukommt, bindet dem Schwerverletzten das Bein ab. Das hat dem Mann vermutlich das Leben gerettet, so ein Polizeisprecher. Am Nachmittag dann Entwarnung. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.
Noch haben die Ermittler den genauen Fluchtweg der Männer nicht rekonstruiert. Fest steht, dass Anwohner den Audi ein paar Minuten später brennend im Wendehammer der Jägerstraße in Porzweil sehen. Die Täter haben das Auto in Brand gesetzt, um Spuren zu verwischen. Die Feuerwehr löscht. Im Kofferraum finden die Brandermittler der Polizei eine Kalaschnikow.
Auffällig ist, dass der Überfall deutliche Parallelen aufweist zu einer ähnlichen Tat auf dem IKEA-Parkplatz in Köln-Godorf vorheriges Jahr im März. Auch hier entkamen 2 Männer mit Beute nach einem Raub auf einen Geldtransporter. Sie brannten ihren Fluchtwagen kurz darauf in einem Feld nieder. Von den Männern fehlt bis heute jede Spur.
Auch das Landeskriminalamt Niedersachsen hat sich eingeschaltet. Die Behörde in Hannover ermittelt federführend gegen 3 ehemalige RAF-Terroristen. Sie sollen für mehrere Raubüberfälle auf Geldtransporter in Norddeutschland verantwortlich sein. Sie verliefen nach einem ähnlichen Muster wie die Taten in Köln. Die 3 Ex-Terroristen sind seit Jahren verschollen.
Eine interessante These: untergetauchte RAF-Terroristen als Überfallkommando. Am Ende war das nur eine von mehreren Spekulationen. Im November 2019 kommt es dann in Frankfurt zu einem weiteren Raubüberfall auf einen Geldtransporter und es ist klar, die Parallelen zu dem Überfall auf dem Parkplatz der Kölner IKEA-Filiale im März 2018 und auch zum Überfall am Flughafen sind auffällig. Auch in Frankfurt schlagen die Täter auf einem Parkplatz des Möbelhauses zu. Der Ablauf ist fast gleich, wieder fallen Schüsse, wieder wird ein Wachmann angeschossen. Ein weiterer, vierter, unaufgeklärter Fall wird ebenfalls unter die Lupe genommen. Im September 2018 war ein Geldtransporter in Limburg überfallen worden. Im Februar 2021 dann wird in Amsterdam Thomas Drach festgenommen. Die Ermittler sind sich sicher, der Entführer von Jan-Philipp Remzmar ist wieder straffällig geworden. Für einen, der mal über 15 Millionen bei einer Entführung erpresste, für den war die Beute bei den Geldtransporterüberfällen eher bescheiden. Bei den Überfällen auf den IKEA-Parkplätzen sollen die Täter rund 50.000 bis 70.000 Euro erbeutet haben. Am Flughafen stand der Aufwand überhaupt nicht im Verhältnis zur Beute. Angeblich waren nur 400 Euro in der Geldkassette. Als Gäste im Podcaststudio begrüße ich heute Henrik Pusch, der für den Kölner Stadtanzeiger über den Prozess berichtete, und unseren Polizeireporter Tim Stienauer, der über die Verhaftung von Thomas Drach schrieb. Tim, wie ist denn die Polizei überhaupt auf die Spur von Thomas Drach nach diesen Überfällen gekommen?
Ja, das war eine monatelange, sehr kleinteilige, mühsame Ermittlung, an deren Ende plötzlich, übrigens auch für die Kölner Fahnder überraschend, der Name Thomas Drach auftauchte. Und das kam so. Nach dem Überfall am Köln-Bonner Flughafen hatten die beiden Täter ihr Fluchtauto in die Jägerstraße in Porzeil gelenkt. Das ist so ein Wendehammer in einer ruhigen Wohnstraße direkt an der Autobahn. Da haben sie den Wagen angezündet und sind in ein anderes Auto umgestiegen, das sie da bereitgestellt hatten. Und zwar in einen schwarzen Opel Combo. Damit gelang ihnen dann fürs Erste die Flucht. Der ausgebrannte Fluchtwagen, den sie da in der Jägerstraße zurückgelassen haben, der war in Amsterdam als gestohlen gemeldet. Das hat die Polizei schnell herausgefunden. Und dann haben sie, die Ermittler, in der Jägerstraße vor Ort weiter recherchiert, haben Anwohner befragt, haben Videomaterial gesichert, was es von der Gegend gab und bekamen so die Information, dass dieser schwarze Opel Combo offenbar mit einem dritten Bremslicht am Heck ausgestattet war. Dann haben sie weiter recherchiert bei Opel und haben herausgefunden, dass es genau 24 schwarze Opel Combo mit drittem Bremslicht am Heck gibt, die in die Niederlande verkauft worden waren. Und weitere Internetrecherchen haben die Fahnder dann zu einem Gebrauchtwagenhändler geführt, der diesen Combo übers Internet angeboten hatte. Und dann haben sie 2019 im August verdeckt diesen Opel Combo gekauft und haben ihn nach Köln gebracht, um ihn hier auf Spuren zu untersuchen. Ließ sich allerdings nichts Brauchbares finden, aber der Wagen führte sie zu Eugen W. Und Eugen W. hatte den Opel nämlich zum Zeitpunkt des Überfalls am Flughafen in Köln angemietet. Eugen W. ist ein Trockenbauer, selbstständig, Bekannter von Thomas Drach. Und so startete die Polizei dann die Observation der beiden Männer, hat ihre Telefone mitgehört, hat sie beschattet, wenn sie sich im Haus von Eugen W. in Almere trafen. Almere, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eine Küstenstadt in der Nähe von Amsterdam, ist die jüngste Stadt der Niederlande. Erst 50 Jahre alt, seitdem rasant gewachsen, hat 200.000 Einwohner und dort in dieser Stadt soll Drach zeitweise auch im Haus von diesem Eugen W. gewohnt oder übernachtet haben.
Es gab noch einen weiteren Hinweis, der zu Drach führte. Die Polizei hatte an einem der Tatorte eine DNA-Spur gefunden.
Ja, genau. Und zwar ganz genau gesagt eine DNA-Teilspur, also ein Fragment von Thomas Drachs DNA. Und zwar an dem ausgebrannten Fluchtauto nach dem Überfall auf IKEA in Frankfurt im Herbst 2019, also ein halbes Jahr nach der Tat am Kölner Flughafen. Und diese DNA-Spur fanden die Ermittler am hinteren Kennzeichen des ausgebrannten Wracks. Also auch in Frankfurt haben die beiden wieder einen Fluchtwagen ausgebrannt zurückgelassen. Dazu kam dann noch 5 Tage vor diesem Überfall in Frankfurt hatte eine Überwachungskamera mittags das spätere Fluchtauto auf dem Parkplatz von IKEA gefilmt. Offenbar hatten die Täter hier den späteren Tatort bei IKEA ausgekundschaftet. Und auf den Bildern, 5 Tage vor dieser Tat, sah man einen Mann, der dieselben Turnschuhe trug wie bei dem Überfall 5 Tage später und der sich mit demselben watschelnden Gang fortbewegte. Also X-Beine mit ziemlich eng zusammengeführten Knien. Ein Gang, der typisch ist für Thomas Drach.
Drach ist 2013 freigekommen, nachdem er 2 Haftstrafen wegen der Remsma-Entführung und der versuchten Erpressung seines Bruders aus dem Knast heraus abgesessen hatte. Und da hat natürlich mancher gedacht, ein paar Millionen aus dem Lösegeld könnten da noch übrig sein. Und mit denen macht sich der Mann nach der Haftentlassung ein schönes Leben. Das war nicht so, das war anders. Was weiß man denn darüber, was Drach nach 2013 gemacht hat?
Nicht besonders viel. Vor allem weiß man nicht, wie er sein Leben von da weiter finanziert hat. Bis heute ist zwar ein Teil der Beute aus der Remsma-Entführung verschwunden. Man geht aber eigentlich davon aus, dass Thomas Drach davon nichts oder nicht viel geblieben ist. Er soll knapp bei Kasse gewesen sein. Zeitweise soll er nach 2013 bei Bekannten auf Ibiza gelebt haben, bis er sich dann mit denen überworfen hat und zu seiner ehemaligen Freundin nach Amsterdam gezogen ist. Die Polizei weiß aber auch, dass er zwischendurch seine Mutter in Köln regelmäßig besucht hat. Das ergaben dann eben entsprechende Observationen und Telefonüberwachungen.
Der Anwalt von Thomas Drach sagt von Anfang an, das ist eine sehr wackelige und zweifelhafte Indizienlage. Er sagt öffentlich, Drach ist unschuldig. Das ist die Ausgangslage vor dem Prozess, der im Februar 2022 im Kölner Landgericht beginnt. 75 Zeugen sind benannt und der Richter glaubt, dass er mit etwas mehr als 50 Verhandlungstagen auskommen wird. Da hat er sich schwer getäuscht. Es werden 100. Fast immer dabei war unser Gerichtsreporter Henrik Pusch und es wird allerlei zu berichten geben. Du machst das, Henrik, nicht seit vorgestern. Hast du irgendwas Vergleichbares schon mal erlebt?
Nein, in der Form sicher noch nicht. Das Strafverfahren war speziell, was natürlich erstmal mit der Person Thomas Drach anfängt, dem wohl bekanntesten deutschen Schwerverbrecher, zumindest aktuell. Entsprechend hoch war auch das Medieninteresse und dann hatten wir natürlich den Hochsicherheitsprozess. Die Angst vor Befreiungsversuchen, deswegen bewaffnete Polizisten überall im Landgericht, Hubschrauberanflüge, Extradurchsuchungen aller Besucher und Prozessbeteiligten, mit Ausnahme der Richter. Und dann gab es natürlich noch diesen Konfrontationskurs der Verteidiger. Es gibt Konfliktverteidigung, das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber hier hatte einer der Verteidiger mit seinen Schmähungen und Verzögerungstaktiken den Bogen einfach überspannt und letztlich auch vom Richter die Quittung dafür erhalten und er ist dann aus dem Verfahren rausgeflogen.
Es gibt ja viele Besonderheiten in diesem Verfahren. Etwas Ungewöhnliches geschieht gleich zu Beginn. Es wird nicht nur über die Anklage der Staatsanwaltschaft verhandelt. Der Vorsitzende Richter und seine Kammer gehen über die erste Anklage hinaus. Sie hatte Drach wegen der bewaffneten Raubüberfälle angeklagt. Im Falle des IKEA-Überfalls lautete der Vorwurf auch versuchter Mord. Und die Kammer erweitert das nun. Auch bei dem Überfall am Flughafen sieht sie einen hinreichenden Tatverdacht für einen versuchten Mord. Warum bleibt es nicht bei den Raubüberfällen mit gefährlicher Körperverletzung? Was begründet diesen Vorwurf des versuchten Mordes?
Für einen versuchten Mord braucht man ja erstmal einen Tötungsvorsatz. Und da reicht auch ein bedingter Tötungsvorsatz. Also es muss nicht sein, dass derjenige sein Gegenüber auch töten wollte, sondern das einfach billigend in Kauf genommen hat. Und wenn man mit einer Kalaschnikow jemanden auf die Beine schießt, dann ist das Gericht der Meinung, dann geht man in jedem Fall davon aus, dass das Opfer auch versterben könnte. Das war im IKEA-Frankfurt-Fall auf jeden Fall so. Der Richter hat das auch beim Airport so gesehen, weil die Verletzungen auch dementsprechend schwer waren. Und die Staatsanwaltschaft war da vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Nach meiner Einschätzung war es in Frankfurt auch so, dass da ein bisschen zielloser geschossen wurde. Von weiter weg. Dementsprechend konnte man gar nicht so richtig abschätzen, wo die Kugel landet. Es gab da ja auch noch einen Querschläger, der in ein Auto reingekracht ist, fast ein Kind getroffen hätte. Das war in Frankfurt dann offenbar noch ein bisschen dramatischer, sodass die Staatsanwaltschaft da den versuchten Mord sah, beim Airport nicht. Hat das Gericht dann korrigiert, kann es machen, kommt nicht so häufig vor. Sehe ich jetzt aber auch nicht als Schwäche für die Staatsanwaltschaft, weil Staatsanwaltschaft soll objektiv ermitteln, die soll zugunsten und unzulasten Dinge finden und hat das eben da so bewertet. Interessant ist, dass dieser versuchte Mordaspekt beim Flughafen dann doch noch eine sehr, sehr hohe Bedeutung bekommen hat, denn das Tatopfer ist zwischenzeitlich verstorben und hätten da Mediziner einen kausalen Zusammenhang zwischen Tat und Ableben gesehen, dann hätte man da durchaus einen vollendeten Mord draus machen können. Und dann wäre auf jeden Fall eine lebenslange Freiheitsstrafe für Drach in Betracht gekommen. Den kausalen Zusammenhang gab es nicht. Ist wohl an einer schweren Lungenkrankheit gestorben. Und dementsprechend blieb es am Ende auch beim versuchten Mord.
Das Gericht trifft am Anfang noch eine andere Entscheidung, die man im Rückblick vielleicht als seltsam oder zumindest als teuren Fehler bewerten kann. Im Gegensatz zum Remsma-Prozess, wo der Drach ja alleine auf der Anklagebank saß, wird hier nicht nur ihm der Prozess gemacht, sondern auch seinem mutmaßlichen Komplizen, dem Mann, der das Auto gemietet hat oder die Autos gemietet hat. Und dieser Mann bringt einen sehr prominenten Anwalt mit ins Gericht. Wolfgang Heer, bekannt aus dem Prozess gegen die NSU-Terroristin Beate Zschäpe. Wer die Berichterstattung verfolgt hat, du hast es eben schon angedeutet, der hat nicht selten über das Vorgehen dieses Anwalts vor Gericht gestaunt. Er hat von Anfang an mit sehr scharfen Attacken für einen besonderen Tonfall gesorgt.
Ja, ich sag mal so, wenn vor allem die Staatsanwaltschaft das vorher gewusst hätte, dass ein möglicherweise Wolfgang Heer in dieses Verfahren reinkommt, das war er nämlich nicht von Anfang an, beziehungsweise vorausgesehen hätte, wie der sich da benimmt, dann hätte man vielleicht die beiden Angeklagten separat angeklagt, hätte zwei Prozesse in Kauf genommen, einen Sicherheitsprozess, einen gegen den Mitangeklagten Eugen W., nicht so hochgesicherten Prozess. Und dann hätte man sich natürlich vieles erspart. Das Gericht konnte dann am Ende das nicht mehr ändern, weil wenn die zusammen angeklagt sind, dann sitzen die auch zusammen auf der Anklagebank. Das ist eigentlich ganz normal. Ja, und dann hatten wir natürlich einen Wolfgang Heer, der sich direkt als Chef im Ring aufspielt. Der meint, die Regeln zu diktieren, der den Richter bei jeder sich bietenden Gelegenheit kritisiert, provoziert, als Entenmama bezeichnet, dem die Küken hinterherlaufen. Damit waren die Schöffen und die beisitzenden Richterinnen gemeint, weil jedes Mal, wenn man aufsteht und den Saal verlässt als Richter, dann folgt einem natürlich der Rest der Kammer. Und Wolfgang Heer hat natürlich sehr oft dafür gesorgt, dass der Vorsitzende Richter Bern aufstehen musste, denn zu jeder Gelegenheit wollte er einen Gerichtsbeschluss. Alles hat er angezweifelt und dann musste Bern halt immer aufstehen, immer hinten in die Kammer gehen, immer einen Beschluss machen. Ja, und darüber hat sich Heer dann lustig gemacht und er hat ihn der Lüge bezichtigt. Er hat gesagt, er hält sich für den unfehlbaren Papst, der Richter. Er hat gefleht, halten Sie sich doch einmal an die rechtsstaatlichen Grundsätze. Damit hat er natürlich regelmäßiges Kopfschütteln geerntet.
Am Ende wird ja dann der Prozess tatsächlich abgekoppelt, also man macht es dann ja doch. Da geht es dann munter weiter.
Genau, Eugen W. ist abgetrennt worden, weil er gesundheitlich angeschlagen war. Er war auch zwischenzeitlich mal in im Justizkrankenhaus Fröndenberg. Und es hat halt auch für viele Verzögerungen im Prozess gesorgt. Immer nur ein paar Stunden, die verhandelt werden konnten, manchmal gar nicht, wurde schnell abgebrochen. Und das war natürlich ein positiver Nebeneffekt für den Richter, dass es dann tatsächlich doch diesen Parallelprozess gab und gegen Drach selber konnte man dann in Ruhe, in Anführungszeichen, weiterverhandeln und hatte das Theater dann nur in dem zweiten nicht so beachteten Prozess, der ja kein SEK brauchte, keine Hubschrauberanflüge, kein abgesperrtes Gericht. Genau, und dort kam es dann soweit, dass Heer auch aus dem Saal geworfen wurde. Er wurde nämlich als Pflichtverteidiger aufgrund der vorangegangenen Attacken entpflichtet, abgesetzt, rausgeworfen. Hätte als Wahlverteidiger weitermachen können, hat aber einfach keine Vollmacht vorgelegt und gesagt, die bräuchte er ja nicht. Sein Mandant hat sich auch erstmal nicht dazu verhalten. Und dann hat der Richter gesagt, dann sind Sie jetzt als Zuschauer und gehen bitte nach hinten. Wachtmeister haben ihm dann den Weg zum eigentlichen Saal versperrt. Ja, und im Zuschauerraum hat Heer dann an einem anderen Tag wohl mit dem Handy hantiert. Manche mutmaßten, dass er seinem Verteidigerkollegen da Anweisungen gegeben hätte. Dann wurde ihm untersagt, mit dem Handy zu hantieren und dann wurde er letztendlich durch zwei Wachtmeister auch aus dem Saal begleitet.
Da gibt es so kein Gefühl dafür, dass das alles auch sehr viel Geld kostet, den Steuerzahler. Ne? Diese Verzögerung spielt dann keine Rolle. Ne?
Solange Wolfgang Herr Pflichtverteidiger war, spielt ihm das ja auch in die Karten, weil man bei jedem Prozesstag natürlich als Pflichtverteidiger auch einige hundert Euro bekommt. Das ist als Wahlverteidiger nicht mehr so. Da muss man sich das Geld von seinem Mandanten holen. Der Mandant hat mutmaßlich nichts. Dementsprechend kam Wolfgang Herr dann auch erstmal nicht mehr. Zuletzt hat er allerdings doch wieder einen kleinen Sieg errungen, weil er ist wieder zugelassen als Wahlverteidiger. Das Oberlandesgericht hat das entschieden, allerdings auch nur, weil Eugen W., der mutmaßliche Drachkomplize, mittlerweile auch geäußert hat, dass Herr sein Anwalt sei und hat sich auch theatralisch immer geweigert, in den Saal zu kommen, solange Herr nicht zugelassen ist.
Die Einbeziehung des Komplizen in den Prozess und das Agieren seines Anwalts sind Gründe für diese 100 Verhandlungstage. Gibt es weitere Gründe dafür, dass das so lange gedauert hat?
Tatsächlich eher nicht, denn der Richter hat im Urteil auch gut zusammengefasst, der Prozessstoff mit 4 Raubüberfällen war eigentlich überschaubar und eigentlich ein Standardprogramm bei großen Strafkammern. Aber mit diesen überlangen Befragungen von Zeugen, Dutzenden Befangenheitsanträgen gegen die Richter, da war im Vorfeld nicht mit zu rechnen.
Aber man muss schon sagen, es ist ein Indizienprozess. Ne? Das ist von Anfang an klar, die Beweislage ist schwierig und da kann man sich natürlich vorstellen, dass es auch ein bisschen dauern wird, um alles zu bewerten. Ne?
Die Beweislage mag schwierig sein, aber es gibt ein Beweisprogramm, das vorher geplant war. Das war so auf 50 Tage angelegt und da sollte man meinen, dass es damit sein Bewenden haben könnte. Hat es aber nicht.
Sprechen wir mal über diesen Sicherheitsaufwand, also dieser Hubschrauber, der immer fliegen muss, diese Hundertschaft, die in Gang gesetzt wird. War das berechtigt? Man hat befürchtet, dass Drach gewaltsam befreit werden könnte. Gab es denn da irgendwelche Anzeichen für, dass es tatsächlich jemanden geben könnte, der Drach da rausholt?
Also in meinen Augen war der Aufwand definitiv gerechtfertigt, weil ja niemand wissen konnte, wen Thomas Drach da draußen noch in der Hinterhand hat. Es war ungeklärt, was mit dem Geld aus den Remsmar, aus der Remsmar-Entführung passiert ist. Und ganz ausschließen kann man es natürlich nicht. Und auch wenn es nur eine theoretische Gefahr war, dann konnten sich die Behörden und vor allem die Justiz- und Innenminister von NRW es sich bestimmt nicht leisten, im Ernstfall nicht alles für die Sicherheit getan zu haben.
Ihr habt mal ausgerechnet, was das Ganze gekostet hat und seid auf eine unglaubliche Summe gekommen.
Ja, also man muss vorwegschicken, das sind Näherungswerte, die wir da zusammengetragen haben. Den genauen Betrag, den kennt niemand, den hat auch nie jemand ausgerechnet. Geht auch gar nicht genau, schon allein deshalb, weil die Polizei ihre Einsätze niemandem in Rechnung stellt und daher auch die Kosten selber nicht kennt. Aber man kann das Ganze schätzen und kommt am Ende auf einen ungefähren Betrag von mehr als 20 Millionen Euro. Kann man so errechnen, nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen kostet zum Beispiel allein eine Hundertschaft pro 8-Stunden-Schicht ungefähr 100.000 Euro, also inklusive Gehälter, Material, Verpflegung, Fahrzeuge und Spritkosten. Das macht bei 100 Verhandlungstagen schon allein mehr als 17 Millionen Euro Kosten aus für die Hundertschaften, die das Gericht gesichert haben während der Verhandlungstage gegen Thomas Drach. Dazu kommen dann noch Kosten für Hundeführer, Hubschrauberpiloten, Spezialeinheiten, die Drach an jedem Prozesstag im Helikopter zum Gericht und nachmittags wieder zurück ins Gefängnis begleitet haben. Und allein eine Flugminute im Hubschrauber kostet, sehr niedrig gerechnet, schon mal mindestens 50 Euro. Dann kommen natürlich die eigentlichen Prozesskosten dazu, also Gehälter der Anwälte, der Staatsanwälte, der Berufsrichter, Justizwachtmeister, Honorare für Sachverständige, Dolmetscher, Verdienstausfall für Zeugen und ehrenamtliche Schöffen. Das kann man auch alles wieder auf diese 100 Verhandlungstage runterbrechen, addieren und dann kommt man eben auf eine Summe von ungefähr 20 Millionen Euro. Ganz interessant ist, dass in München vor einigen Jahren extra für solche Mammutverfahren ein eigener Hochsicherheitsgerichtssaal auf dem Gelände der JVA Stadelheim gebaut worden ist und die Baukosten für diesen Hochsicherheitssaal betrugen 17 Millionen Euro.
Dass es so viele Verhandlungstage werden, hat man vorher nicht gewusst, aber grundsätzlich wäre ein Hochsicherheitsgerichtssaal im Klingelpütz wohl auf Dauer keine schlechte Idee, denn es wird weitere Prozesse
mit hohen Sicherheitsvorkehrungen geben. Der teure Prozess gegen Thomas Drach beginnt am 1. Februar 2022 und der Start ist gleich mal so, dass der Kölner Stadtanzeiger über den Bericht die Überschrift setzt: Die Drach-Show in Saal 112.
Ja, das fing ja erstmal mit diesem massiven Medieninteresse an, das ich in meinen 15 Jahren als Gerichtsreporter in der Form auch noch nicht erlebt habe. Also zig Kamerateams, Fotografen, die sich in den Saal gequetscht haben. Und das hatte dann auch schon was von rotem Teppich, als dann der Protagonist erschien, erstmal irgendjemand im Zuschauerraum, womöglich auch seinem Mitangeklagten zugewinkt hat. Und dann legte Drach natürlich auch direkt los, will die Staatsanwältin anzeigen. Dann kommt Eugen W., der über Kopfschmerzen klagt und eine Pause braucht. Ja, und da hatte man schon den Eindruck, dass hier eine große Show begonnen hat.
Die Anwälte von Drach haben ja am Anfang erklärt, dass Drach erstmal nichts sagen wird, dass er sich nicht äußern will. Aber das war sehr schnell vorbei. Drach spricht und er spricht viel. Er erklärt am Anfang, er fühle sich wie in einem Film mit dem französischen Komiker Louis de Funès. Er nennt das Sicherheitspersonal Hosenscheißer-Brigade und der Staatsanwältin wirft er vor, einen Spitzel auf ihn angesetzt zu haben. Und immer wieder taucht die These, über die wir schon gesprochen haben, auf, dass es da ein Komplott gibt, hinter dem sein früheres Entführungsopfer Jan-Philipp Rehnsmar stecke. Darüber haben wir in der vergangenen Folge gesprochen. Die damalige Gerichtsreporterin Sabine Rückert sagt, sie habe den Hamburger Rehnsmar-Prozess zeitweise wie eine Komödie empfunden. Wie ist denn so dein Eindruck von Drach und den anderen Prozessbeteiligten im Rückblick auf den Kölner Prozess? War es auch eine Komödie?
Also ich hatte bei Thomas Drach immer den Eindruck, dass er sich nicht unbedingt als unschuldig hinstellen wollte, sondern vielmehr davon überzeugt war, dass man ihm gar nichts beweisen kann. Dementsprechend selbstsicher hat er dann sich auch auf der Anklagebank gegeben. Er machte auch mal Scherze, sogar mit der Staatsanwältin. Ja, ganz anders. Der Mitangeklagte, der hat bis heute gar keinen Ton gesagt oder kaum einen Ton gesagt. Rein vom Prozessverlauf ist das echt ein Buch mit sieben Siegeln. Dann hatten wir Dirk Kruse, einen Verteidiger von Drach, der früher Richter am Amtsgericht Düsseldorf war, auch nicht ganz unumstritten, sich als Pensionär offenbar nochmal selbst verwirklichen wollte. Ja, und neben Wolfgang Herfiel vor allem Kruse dann auch mit diversen Spitzen gegen den Vorsitzenden Richter auf.
Es gibt viele interessante Aspekte, viele Kleinigkeiten, die dann zum großen Thema wurden. Es wird ja verhandelt noch als Corona-Maßnahmen gelten und viele Leute sich auch noch geschützt haben. Und da gibt es dann einen interessanten Disput vor Gericht über die Frage, ob denn Zeugen mit Gesichtsmasken, die sie damals zum Schutz vor Corona trugen, überhaupt aussagen dürfen.
Ja, vor Gericht gilt ja grundsätzlich ein Verhüllungsverbot. Bei Zeugen kommt es ja auf die Glaubwürdigkeit an und da ist es schon sinnig, wenn sie ohne Mundschutz aussagen, einfach um Mimik abzulesen.
Also Corona-Masken als Vermummung.
Genau. ja, der Einwand der Verteidiger ist da eigentlich nicht zu beanstanden. Kurios ist in dem Zusammenhang, dass Thomas Drach ja bis zuletzt FFP2-Masken und OP-Masken selbst getragen hat, einfach weil er auf Fotos der Pressefotografen nicht voll erkannt werden wollte.
Ein weiteres sehr interessantes Detail, da geht es um den Überfall auf dem Kölner IKEA-Parkplatz und da stellte sich heraus, die Waffe des Geldboten war nicht geladen, also des Mannes, der auf das Geld aufpassen sollte. Und die Geschichte, mit der er das erklärt, ist äußerst ungewöhnlich, kann man sagen.
Ja, der Umstand, dass die Waffe nicht geladen war, diesen Umstand hatten die Ermittler auch zunächst als Indiz dafür angesehen, dass der Geldbote womöglich selbst in die Tat involviert gewesen war. Und die skurrile Begründung lieferte eine Kollegin des Mannes, der sei nämlich mal zufällig in Dreharbeiten der RTL-Action-Serie Alarm für Cobra 11 in der Kölner Innenstadt gestolpert. Da habe man wohl ohne Absperrung frei gedreht. Ja, und dann hat er das Geschehen angeblich als echt bewertet und fast den Schauspieler Erdoğan Atalay erschossen. Und danach habe der Wachmann seine Waffe nicht mehr geladen, weil ihm sowas nicht nochmal passieren wollte. Ob das natürlich so stimmt? Ich glaube eher nicht. Das wurde von Gericht dann einfach nicht aufgeklärt, weil es einfach für den Fall nicht wichtig war. Und die Zeugin will auch vorher noch einen Mann bei IKEA mit einem Gewehr unterm Mantel gesehen haben, der noch eine Grimasse gezogen habe und dann weggerannt sei. Und dann meinte sie, die Person sah Drach ähnlich. Ja, und dann hat es Verteidiger Kruse vielleicht gar nicht zu Unrecht so beschrieben und gesagt, sie reden nur Unsinn.
Ist das dieselbe Frau, die gesagt hat, sie hätte sich nichts dabei gedacht, als sie den Mann mit dem Gewehr auf dem Parkplatz gesehen hat? Oder ist das noch eine andere Zeugin?
Nee, das ist die, und die hätte dann hinterher darauf geschlossen, dass das womöglich der dann gewesen sein konnte, aber dann natürlich erstmal nichts gesagt, wenn jemand mit dem Gewehr bei IKEA auftaucht und dann als Wachmann, also irgendwie... Klingt ein bisschen hanebüchend, aber hanebüchend war einiges in diesem Prozess.
Spannend oder ähnlich schräg, man glaubt das alles gar nicht, was sich da aneinander reiht, ist dann auch der Punkt, wo neben den bekannten Indizien, neben den bekannten Hinweisen etwas Neues passiert. Da taucht auch wie aus dem Nichts ein Belastungszeuge auf. Das ist etwas, was man normalerweise nur im Film sieht. Ja. Normalerweise weiß man vorher, was für Beweise vorgetragen werden, und dann kommt wie aus dem Nichts ein Belastungszeuge, ein Mithäftling von Drach aus dem Klingelpütz, der dann gegen ihn aussagt.
Ja, das war ein Drogenschmuggler, der einen Prozess vor dem Landgericht Krefeld am Laufen hatte. Irgendwie viele Kilo Heroin soll der geschmuggelt haben. Dem drohte eine ganz lange Haftstrafe. Und der hat so einige Leute verzinkt. Wohl seine Verwandten, einfach um einen besseren Ausgang seines Prozesses zu bekommen. Am Ende hat er auch nur 5 Jahre bekommen. Die anderen viel mehr in Krefeld. Und der war halt zwischenzeitlich in der JVA Köln untergebracht, von seinen Komplizen aus Krefeld getrennt. Und da hat er wohl Thomas Drach kennengelernt. Im Hobbyraum, hat wohl zusammen Billard gespielt, Tischtennis, zusammen gekocht, so sagt es der Zeuge, und offenbar so ein bisschen angefreundet. Und Thomas Drach habe ihm dann verraten, dass er 3 der 4 hier angeklagten Raubüberfälle begangen habe. Aber, nachweisen kann man mir natürlich nichts. Dann kam noch das kuriose Detail dazu, dass Drach angeblich neue Entführungen geplant habe. Die Rede war von der reichsten oder der zweitreichsten Frau Europas. Und da wäre auch in der Schweiz schon was angemietet worden an Räumen, wo man die dann hätte hinschaffen können. Und da war dann der Drach, der sich vorher mal so ein bisschen genau rheinisch lässig gegeben hat, da war auf einmal sauer. Ne? Da hat er den Zeugen beschimpft und gesagt, das ist ein Lügner, das ist ein scheiß Junkie. Der hat irgendwas im Fernsehen gesehen und jetzt will er mir hier irgendwas unterschieben. Da war es dann vorbei mit der rheinischen Gelassenheit.
Wie hat denn das Gericht die Glaubwürdigkeit dieses Zeugen bewertet?
Ja, erstmal hat die Staatsanwältin die Glaubwürdigkeit als sehr, sehr hoch bewertet und sogar als Indiz dafür, dass Drach diese Taten begangen hat. Und sie meinte dann auch, dass das ja auch passt, weil in einem vierten Fall wurde Drach am Ende freigesprochen und hätte auch nur von 3 Taten gesprochen. Das Landgericht hat dem Zeugen zwar grundsätzlich auch eine Glaubwürdigkeit bescheinigt, gleichzeitig aber auch betont, das Urteil nicht auf dessen Aussagen zu stützen. Also man hätte ihn gar nicht gebraucht, so nach dem Motto. Am Ende bleibt das halt eine Knastgeschichte, und der Zeuge hatte sich halt auch die bessere Behandlung im Eigenverfahren versprochen. Er war auch nicht der einzige Mithäftling, der sich gemeldet hatte. Das führt zu einer anderen kuriosen Geschichte. Andere wollten Drach nämlich entlasten, wurden aber teilweise nicht zugelassen als Zeugen vor Gericht. Und dann gab es einen, der da ein regelrechtes Schauspiel vorgeführt hat. Der hatte nämlich einen Brief ans Gericht geschrieben, hätte auch belastende Aussagen von Thomas Drach, und er wolle auspacken und er könne noch viel mehr sagen. Und dann wurde der vorgeführt. Der sah auch aus, wie man sich so einen Verbrecher vor, irgendwie so einen kleinen Kriminellen vorstellt, irgendwie blonde Haare, blondierte Haare und Jogginghose, klar. Und also er sah aus wie aus dem Bilderbuch und setzte sich dann dahin, und dann hat der Richter ihn gefragt, so, sie haben uns auch einen Brief geschrieben, und Thomas Drach hat auch ihnen gegenüber gesagt, und dann sagt er, ne, Thomas Drach, der hat mir gegenüber ja nichts gesagt, der wird niemals darüber sprechen. Und dann sagt er, ja, warum schreiben Sie uns denn diesen Brief, fragt dann der Richter. Ja, ich wollte einfach mal zeigen, wie schnell man hier als Zeuge vor Gericht auftauchen kann, um den armen, unschuldigen Thomas zu belasten. Ja, und das war, da hat der Richter dann auch ganz schön blöd geguckt. Da wurde er nämlich richtig vorgeführt. Und das hat natürlich auch so ein bisschen gezeigt, was man von diesen Knastzeugen zu halten hat. Das war bei dem anderen ein bisschen anders, weil der Richter meinte, da kamen auch Details zur Sprache, die konnte der eigentlich nicht wissen. Aber im Endeffekt, Knastzeugen, das ist immer so eine Sache.
Nächste Kuriosität, der Richter entlässt den wichtigsten Gutachter oder einen der wichtigsten Gutachter. Das war der Videoanalyst, der begutachten sollte, wie wahrscheinlich es ist, dass man auf den Überwachungsvideos tatsächlich den Watschelgang von Thomas Drach sieht. Und ausgerechnet der war auf einmal nicht mehr brauchbar.
Der war nicht mehr brauchbar, weil die Verteidiger, allen voran natürlich wieder unser Wolfgang Heer, aber auch Andreas Kerkhoff, der Drach verteidigt hat, die haben den einfach weich geklopft. Am Ende hat er die Nerven verloren. Also die Anwälte haben den nicht aussprechen lassen, die haben ihm die Expertise abgesprochen, Schwachsinn, alles. Sie haben keine Ahnung, sie haben es gar nicht gelernt. Was wollen sie eigentlich hier? Gehen sie zurück nach Süddeutschland? Ja, und das führte dann dazu, dass der Gutachter einem freien Gerichtsreporter in der Cafeteria des Landgerichts 100 Euro angeboten haben soll, damit der mal gut über ihn schreibt, ne? Beziehungsweise nicht so schlecht in der Presse wegkommt, wie ihn die Anwälte machen.
Kaum zu glauben, oder?
Das ist kaum zu glauben, aber menschlich vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, wenn man so fertig gemacht wird im Gerichtssaal. Und dann hat der Reporter natürlich gesagt, der ist nicht käuflich, wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Und dann hat der Gutachter gesagt, ja, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, er gibt auch einen Schuhputzer, gibt auch mal Trinkgeld. Ja. Und dann war der Reporter wohl so persönlich beleidigt davon, dass er den Sachverhalt dann mal an die Staatsanwaltschaft gegeben hat. Ja, und die haben dann einen Vorgang draus gemacht und im Endeffekt auch beantragt, den Gutachter abzusetzen. Der Gutachter selbst hatte dann auch noch erklärt, hat so einen Hass auf die Verteidigung entwickelt, dass er eigentlich eh nicht mehr weitermachen könnte. Ja, und dann war er halt raus und kriegt auch keine Kosten erstattet. Und dann war das die nächste Episode, die es so vergleichbar noch nicht in einem Prozess gegeben hat.
Zum Glück gibt es ja neben dem entlassenen Gutachter noch einen anderen, der die Filme analysieren muss. Das macht auch der Sportwissenschaftler Wolfgang Potthast. Zu welchem Ergebnis kommt er beim Watschelgang?
Ja, der kam interessanterweise zu ganz ähnlichen Ergebnissen wie der geschasste Gutachter davor. Hat das aber alles ein bisschen trockener, kommt auch aus dem Sauerland, vorgeführt und ganz trocken und sauber präsentiert. Und da gab es im Endeffekt auch nichts zu rütteln. Vor allem am Flughafen Köln-Bonn wurde der Überfall aus mehreren Kameraperspektiven aufgenommen. IKEA Godorf, IKEA Frankfurt am Main, da gab es gute Bilder. Und der Sportprofessor, der auch Biomechaniker ist, hat dann eine bis an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung zwischen Drach und dem Täter gesehen. Und Drachbilder gab es ja genug aus Observationen, das wurde verglichen. Und da war nicht nur der Watschelgang, sondern auch noch andere Aspekte, wie die Knochen gebogen sind. Oder deswegen, das war dann relativ eindeutig.
Es gibt weitere seltsame kleine Geschichten im Laufe dieses Prozesses. Einmal fällt Drach aus, nachdem er sich beim Fußball im Gefängnis verletzt hat. Und einmal vergisst die Polizei, ihn aus seiner Zelle abzuholen.
Ja, bei 100 Verhandlungstagen ist es natürlich nicht verwunderlich, dass der Angeklagte auch mal krank ist oder verletzt ausfällt. Die Fußballgeschichte zeigt aber einmal mehr, wie integriert Drach im Knast gewesen sein muss. Also er scheint da sehr viel Kontakt zu Mitgefangenen gehabt haben. Haben sich auch genug gemeldet, wie wir gelernt haben. Ja, und dass Drach mal vergessen wurde, das lag offenbar daran, dass parallel noch ein Sicherheitsprozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der Juwelenbande Pink Panther stattgefunden hatte im Landgericht. Und da wurde der Angeklagte auch per Hubschrauber eingeflogen und da kam die Polizei wohl durcheinander.
So, und dann müssen wir natürlich nochmal auf die Geschichte eingehen, die du in der letzten Folge schon angedeutet hast. Da gibt es die Entfremdung zwischen Drach und seinem Verteidiger Andreas Kerkhoff, den er dann unter anderem als Liebeskasper bezeichnet. Was ist da passiert?
Ja, das kam aus dem Nichts. Das war kurz vor Ende des Prozesses und Thomas Drach hat offenbar gemerkt, dass ihm da die Fälle wegschwimmen. Er war sauer darüber, dass seine Verteidiger sich nicht den Verschwörungstheorien rund um Jan-Philipp Remsmar angeschlossen hatten. Und dann unterstellte er Andreas Kerkhoff, seinem Verteidiger, dass er noch ein Auge auf die Staatsanwältin geworfen hatte und sich deswegen deren Verschwörungen angeschlossen habe. Er hat ihn als Liebeskasper bezeichnet, ja, und nach einem neuen Anwalt verlangt. Aber den hat er nicht bekommen. weil so kurz vor Schluss geht es einfach nicht. Drach hatte auch mit Dirk Kruse noch einen zweiten Pflichtverteidiger und noch einen Wahlverteidiger, den er engagiert hatte. Der hatte sich allerdings nie blicken lassen und sich auch bei Drach nicht mehr gemeldet.
Im Januar 2024 ist es dann soweit, nach 100 Verhandlungstagen und nach fast 2 Jahren Prozessdauer fällt endlich das Urteil. Die Staatsanwältin hat sich zwischenzeitlich dem Vorwurf des Gerichts angeschlossen. Sie sieht nun den Vorwurf des versuchten Mordes auch beim Flughafenüberfall als erwiesen an, genau wie die Verantwortung für 3 Raubüberfälle. Und das, es bleibt dabei, ohne einen wirklich eindeutigen Beweis. Sie spricht von einem Puzzle mit 1000 Teilen, das man da zusammengelegt habe, und so ergebe sich am Ende doch ein sehr klares Bild. Was sagt denn die Verteidigung in ihrem Plädoyer?
Ja, die Staatsanwältin hat das klare Bild gesehen, dass sie aus DNA-Spuren an einem Fluchtauto, den Videobeweisen und dem involvierten Umfeld von Drach, der damals in den Niederlanden gelebt hat, in Amsterdam, daraus ergeben habe. Ein Puzzle mit 1000 Teilen würde ich jetzt nicht bestätigen, es waren bestimmt ein paar weniger, aber es waren Puzzleteile, die sich zusammengesetzt haben, auf jeden Fall. Und dem hat halt der Verteidiger Andreas Kerkhoff widersprochen. Der hatte trotz der Schmähungen durch seinen Mandanten, liebes Kaspar, ein Plädoyer gehalten und auch mit Inbrunst, das muss man sagen. War auch seine Aufgabe, er war nun mal Verteidiger. Die Gutachter hätten sich auf den Watschelgang von Drach eingeschossen. Dabei liefen in ganz Europa wahrscheinlich 60 Millionen Menschen mit X-Beinen herum. Man wisse noch nicht mal, ob die Täter männlich oder weiblich waren. Und überspitzt hat Kerkhoff gesagt, dass hier womöglich auch die Komikerin Cindy aus Marzahn auf der Anklagebank gesessen hätte, wenn der Täter rosa Kleidung getragen hätte. Er hat sich sehr kurz gehalten in dem Plädoyer, Freispruch beantragt. Interessant war hingegen, dass der früher so aufmüpfige Verteidiger Kruse, den Drach ja auch abgelehnt hat, auf ein Plädoyer verzichtete. Auch mit dem Hinweis darauf, Drach wolle ihn ja nicht mehr. Und die Bühne hätte er sich eigentlich nicht nehmen lassen dürfen. Es war auch nicht im Sinne von Drach letztlich gar nichts zu sagen, weil die Gedanken eines ehemaligen Richters zu dem Fall, die hätten vielleicht auch Gehör gefunden.
Am Schluss gibt es dann nochmal die Möglichkeit zum letzten Wort. Der Angeklagte kann nochmal was sagen. Das hat dann Drach nochmal für einen ganz großen Auftritt genutzt.
Ja, so groß war der Auftritt in meinen Augen nicht, weil wir haben schon letzte Worte gehört, die gingen über mehrere Stunden. Drach hat sich relativ kurz gehalten. Er hat die Gelegenheit aber genutzt, nochmal was zu sagen, wollte einen glasklaren Freispruch, und sollte er verurteilt werden, dann werde er bei einer unabhängigen Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die jetzige Staatsanwältin erstatten. Und ob diese Staatsanwältin in 2 Jahren immer noch Staatsanwältin ist oder Bleistifte spitzt, das werde man dann sehen, hat Drach gesagt. Er hat auch seine Verschwörungstheorie wiederholt, wonach die Staatsanwältin Zeugen gekauft habe, die ihn belasten wollten. Aber das hatte ja der Richter schon ins Reich der Märchen verwiesen.
Das Gericht folgt der Anklage. 15 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung lautet das Urteil. Das heißt, Thomas Drach kommt wohlmöglich nie wieder frei. Es wird also das beschlossen, was bei den beiden Hamburger Prozessen noch abgelehnt worden war, obwohl auch da Sicherungsverwahrung beantragt worden war. Damals entschieden sich die Richter dagegen. Gab es eigentlich irgendwann bei dem Kölner Prozess Kritik an der Entscheidung der Hamburger Kollegen? Wären Sie damals Jan-Philipp Rehm zwar gefolgt oder der Staatsanwaltschaft, dann hätte es diese Raubüberfälle ja nie gegeben.
Nein, es gab keine Kritik und die damalige Entführung spielte für den aktuellen Fall auch erstmal keine Rolle, außer natürlich später für die Gefahrenprognose des Gutachters und strafschärfende Aspekte im Urteil aufgrund der Vorstrafe. Die Sicherungsverwahrung war auch in diesem Prozess kein Selbstläufer. Drach habe laut Richter nämlich eine sogenannte Rückfallverjährung ganz knapp verpasst, da zwischen seiner Haftentlassung im Oktober 2013 und dem IKEA-Überfall in Godorf im März 2018 keine 5 Jahre gelegen hätten. Wäre das der Fall gewesen, dann wäre diese Entscheidung womöglich auch nicht in diesem Prozess gefallen.
Wie hat denn der Kölner Richter sein Urteil begründet?
Ja, der Richter hat sich in seiner mündlichen Urteilsbegründung durchweg den Ausführungen der Staatsanwältin Anja Heimich angeschlossen, vor allem an den Videoaufnahmen und Bewertungen der Gutachter, und der DNA-Spur führte kein Weg vorbei. Drach wurde dann auch in dem Fall freigesprochen, bei dem es gar keine Überwachungsvideos gab. Und das wiederum passte, ich hatte es eben schon mal angesprochen, auch zu der Aussage des Mithäftlings, dass Drach einen der angeklagten Überfälle nicht begangen habe.
Thomas Drach hat über seinen Anwalt Revision beantragt. Er will das Urteil nicht akzeptieren. Für so eine Revisionsbegründung braucht man einen Anwalt. Wie hat er das gemacht, nachdem er seine Anwälte zum Teufel gejagt hat?
Ja, bei der Revisionsbegründung sind wir aktuell noch nicht, da zuerst mal das schriftliche Urteil der Schulgerichtskammer vorliegen muss. Daran arbeiten die Richter gerade und es kann auch ein paar Monate in Anspruch nehmen. Die Zeit bis dahin kann Drach jetzt nutzen, sich einen neuen Verteidiger zu suchen. Das passiert übrigens oft, denn für Revisionsbegründungen gibt es Spezialisten und den Kontakt stellen meist die ursprünglichen Anwälte her. Die lehnt Drach ab. Mit denen will Drach nichts mehr zu tun haben. Und das ist natürlich Gift für eine Kommunikation, weil eigentlich müsste man sich darüber austauschen, wen man jetzt als Revisionsspezialisten ins Boot holen könnte. Ist dann ein Dilemma für Drach, aber hat er sich selbst eingebrockt. Am Ende wird sich bestimmt ein Anwalt finden und ich denke, dass die jetzigen Verteidiger, die ja offiziell noch da sind, die sind nicht raus, also man kann die nicht einfach, Mandant kann nicht einfach sagen, ihr seid jetzt nicht mehr meine Verteidiger, das Gericht sagt, das sind Pflichtverteidiger und dann bleiben die das auch. Und ich denke, dass die dann noch unterstützend eingreifen, weil die natürlich auch das ungeliebte Verfahren dann auch mal hinter sich lassen wollen.
Und eine Prognose, wie das mit der Revision ausgehen könnte, die verkneifen wir uns jetzt.
Diese Prognose kann man einfach nicht treffen, weil es auf Formulierungen ankommen kann in so einem schriftlichen Urteil, die das auch ganz schnell zum Kippen bringen können. Aber das weiß man nicht. Deswegen ist der Richter jetzt auch gut beschäftigt, nicht neue Fälle anzunehmen, sondern dieses Urteil ganz in Ruhe und abgewägt zu schreiben und sich abzustimmen und damit das eben revisionsfest ist. Aber wenn es da Fehler gibt und das kippt, dann muss der Rechtsstaat das aushalten und dann geht es vielleicht von vorne los.
Das Verfahren ist also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts noch nicht zu Ende. Wir werden verfolgen, was aus dem Revisionsantrag wird. Das war's für heute bei True Crime Köln. Das war der zweite Teil unserer Doppelfolge über den Kölner Remzmer Erpresser und Berufsverbrecher Thomas Drach. Dank an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. Dank an meine Kollegen Hendrik Busch und Tim Stienauer und natürlich auch an Sabine Rückert von Zeitverbrechen, die in der ersten Folge vom Remzmer-Prozess berichtet hat. Was machen wir als nächstes bei True Crime Köln? Wir reisen zurück und zwar 950 Jahre zurück zum Osterfest 1074. Dann berichte ich zusammen mit Wilhelm Fromm vom blutigen Aufstand der Kölner Bürger gegen ihren Erzbischof und dessen blutiger Rache. Bis dahin bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.